Ja, herzlich willkommen euch allen zum Frauenseminar. Es ist eine große Ehre und ein Vorrecht für mich, vor so vielen kostbaren Schwestern zu stehen. Und ich würde ehrlich gesagt viel lieber sitzen und zuhören, als hier stehen. Aber so ist es nun mal. Unser Thema heute Nachmittag, alles gut. Hier sind noch ganz viele Plätze frei. Unser Thema heute Nachmittag ist Frauen vor Gott, Chancen und Gefahren. Und wir haben in den vorherigen Seminaren schon über einige Frauen nachgedacht. Ich weiß nicht, wer dabei war, wahrscheinlich keiner. Da haben wir angefangen mit Eva und sind dann über Noahs Frau, Sarah, Rebekka, Zelophats Töchter, Aksa, Schifra und Pua, Deborah bis zu Abigail gekommen. Und heute werden wir fortfahren mit Manoas Frau und mit Esther. Und mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir auch noch zu Priscilla kommen, aber ich glaube eher nicht. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich gerne noch mit uns beten und dann legen wir los. Vielen Dank, lieber Vater, dass wir mit so vielen kostbaren Frauen hier sein dürfen, dass wir vor dir sein dürfen und wir bitten, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du segnest, dass du Gnade schenkst, dass du auch, dass wir unsere Müdigkeit im Griff halten können und dass wir hören, was du uns sagst. Amen. Manoas Frau, eine unerwartete Begegnung und ihre Folgen. Das Zitat zum Anfang: Weil Gott weiß, was morgen ist, brauchen wir heute keine Angst zu haben. Quälend lange Jahre der Unterdrückung unter der Knute der Philister liegen hinter dem Volk, welches nach dem Namen des Gotteskämpfers Israel genannt ist, als bittere Konsequenz aus der Tatsache, dass sie wiederum taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und lange Jahre quälenden Wartens auch bei einem Ehepaar dieses Volkes im Zusammenhang mit einer nicht unbekannten Not. Und es war ein Mann aus Zorha, vom Geschlecht der Damiter. Sein Name war Manoa. Und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Richter 13, Vers 2. Ich denke, ihr alle wisst, dass im Alten Testament Unfruchtbarkeit für die Frauen ein echtes Problem war und eine echte Herausforderung. Wir wissen nicht, wie lange das frustrierende Warten bei Manoa und seiner Frau gedauert hat, als das Unglaubliche geschieht. Völlig unerwartet hat Manoas Frau eine Begegnung. Eine Begegnung, die sie offensichtlich zutiefst überrascht, beeindruckt und erschüttert hat. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe doch, du bist unfruchtbar und gebärst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trink weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasir Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Siehe doch, sagt der Engel, du bist unfruchtbar und gebärst nicht, musste man ihr das sagen? Warum sagt er das? Was soll Manoas Frau sehen? Siehe doch, sagt er. Musste sie an diese schmerzliche Tatsache erinnert werden? Musste ein Finger in diese qualvolle Wunde gelegt werden? Bemerkenswerterweise verschweigt Manoas Frau diesen Teil der Rede des Engels, als sie den Inhalt seiner Worte ihrem Mann berichtet. Die Tatsache war zu schmerzhaft für sich, als dass sie sie erwähnen wollte. Und auffallend ist auch die zweimalige Wiederholung der Verheißung: Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Wie stark dieser Eindruck dieser unerwarteten Begegnung war, zeigt sich zum einen daran, dass sie sich die Worte des Engels gut gemerkt hat. Und dabei ist vielsagend zu beobachten, welche sie nicht wiederholt. Vielleicht, weil diese Erinnerung zu schmerzhaft für sie war. Siehe doch, du bist unfruchtbar und gebärst nicht. Zum anderen spürt man diesen Eindruck an der Intensität ihrer Reaktionen. Und wie vorbildlich ist ihr Umgang mit dieser außergewöhnlichen Begegnung und der erstaunlichen, gewöhnungsbedürftigen Ankündigung, Mutter eines Nasirs zu werden. Sie macht sich auf zu ihrem Mann, erzählt ihm ausführlich und detailliert, was passiert ist, lässt ihn teilhaben an ihrem Erleben, an ihrem Reagieren und Eindrücken. Erstaunlich ist Manoahs Reaktion. Er zeigt, dass er keine Spur von Zweifel daran hat, dass der Bericht seiner Frau absolut vertrauenswürdig und zuverlässig ist, auch wenn er schier unglaublich anmutet. Was wiederum etwas aussagt über den positiven Charakter und die Zuverlässigkeit seiner Frau. Da flehte Manoah zu Jahwe und sprach: Bitte, Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch wieder zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Knaben, der geboren werden soll. Hier fällt auf, dass Manoah diese Ankündigung seiner Frau ernst genommen hat und dass er der Verheißung sofort und absolut glaubt. Er hat keinen Zweifel, dass es passieren wird. Er will nur noch etwas mehr Informationen. Gott antwortet auf dieses Flehen, aber interessanterweise ist es nur eine teilweise Erhörung. Der Engel erscheint ihnen nicht, wie Manoah erfleht hat als Ehepaar, sondern wiederum nur seiner Frau. Irgendwie ist er nie da, wenn es gut wäre, da zu sein. Doch trotzdem macht sich seine Frau eins mit seinem Gebet und mit seinem Flehen und reagiert wiederum sehr vorbildlich. Keine Arroganz oder Überheblichkeit. Kein Auskosten eines heimlichen Gefühls des Triumphes in dem Wissen, der Engel ist wiederum nur mir erschienen. Keine Vorwürfe, dass sie wieder allein ist auf diesem Feld, was ausdrücklich betont wird und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war. Kein Zögern im alleinigen Genießen dieser außergewöhnlichen Erscheinung. Sie läuft, sie eilt und läuft, eine doppelte Betonung der Dringlichkeit, und berichtet das erneute Erscheinen des Engels ihrem Mann. Und wie viel Nachdruck liegt in ihrer Eröffnung? Siehe, das hatte der Engel auch zu ihr gesagt. Umso erstaunter liest man die folgenden Worte. Und Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach. Das hätte man eigentlich jetzt andersherum erwartet, denn immerhin hat er gefleht um diesen Besuch. Wusste er gar nicht, wo seine Frau sich aufgehalten hatte? War er ein wenig phlegmatisch, ein wenig zögerlich? War er schwer in Bewegung zu bringen? War es ihm doch nicht so wichtig? Denn schließlich hat er ja um diesen Besuch gefleht und ihn sich gewünscht. Wir wissen es nicht. Jedenfalls scheint ihre Motivation und ihr Tempo, so schnell wie irgend möglich wieder bei dem Engel zu sein, größer als bei ihrem Mann. Der wiederum stellt dort angekommen eine eigentlich überflüssige Frage. Fast ist man versucht zu meinen, typisch Mann. Warum hat er jetzt auf einmal Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Aussagen seiner Frau? Warum muss er sich nun vergewissern? Die Antwort des Engels räumt jedenfalls alle Zweifel aus dem Weg. Und sie hat ein unendliches Gewicht. Als er nach seinem Namen gefragt wird, sagt er: Ich bin's. Er bekennt sich mit dem Namen des Ewigen, wie er sich einst auch dem Mose und seinem Volk geoffenbart hat, in 2. Mose 3, Vers 14. Auch die zweite Frage ist eigentlich überflüssig, denn alle nötigen Informationen hatte der Engel Jahwe schon seiner Frau gegeben. Und in seiner Reaktion diesbezüglich liegt auch ein eindeutiger Tadel. Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah: Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen. Und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken. Und sie soll nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Aber andererseits ist Manoah doch sehr beeindruckt und guten Willens, irgendwie entsprechend zu reagieren. aber der Engel Jahwes muss ihn auch darin korrigieren. Die Erklärung für die fehlende Einsicht folgt in Vers 16. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel Jahwes war. Während von seiner Frau geurteilt wurde, das Ansehen des Engels Gottes. Doch das aufrichtige Bemühen Manoahs trotz der fehlenden Erkenntnis trifft auf wohlwollende Gnade und Offenbarung. Gott handelt wunderbar. Das Opfer wird gnädig angenommen und Manoah und seine Frau werden vereint in ehrfürchtigem Staunen und Anschauen göttlicher Macht und göttlicher Herrlichkeit. Und während sie zuschauen, zeigen sie die einzig passende Reaktion. Sie fallen gemeinsam vor Gott auf ihr Angesicht. Nach diesem Erleben erkennt auch Manoah mit großem Erschrecken, dass es der Engel Jahwes ist. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau fortan nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu seiner Frau: Wir werden gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Richter 13, Vers 21 und 22. Das scheint für ihn die einzig mögliche bedrohliche Konsequenz zu sein. Wir werden gewisslich sterben. Für seine Frau bedeutet es im Gegensatz dazu Leben unter dem Segen Gottes, Vertrauen, Verheißung, Hoffnung. Diese unterschiedlichen Reaktionen auf dasselbe Erleben bestätigen einmal mehr die Wahrheit der Überzeugung: Nichts beeinflusst unser Leben mehr als das Bild, das wir von Gott haben, sagt Nancy Leide-Moss in dem sehr empfehlenswerten Buch Lügen, die wir Frauen glauben. Manoahs Gott war ein Gott zum Fürchten, ein unheimlicher Gott, ein Gott auf Distanz, auch wenn er beachtenswerterweise der Verheißung sofort geglaubt hatte. Für seine Frau war Gott ein Gott, der sich schauen lässt. Siehe, hatte der Engel gesagt, dem man vertrauen kann, der Verheißungen erfüllt. Bei allem Positiven, was auch bei Noah deutlich wird, ist seine Frau ihm jedoch im geistlichen Bereich in einigem voraus. Sie erkennt eher, dass es der Engel Jahwes ist. Für ihn ist es ein Mann Gottes. Sie fragt vielleicht aus dieser Erkenntnis nicht nach seiner Herkunft und nicht nach seinem Namen. Ihr Mann fragt danach. Die Tatsache, dass die Reaktion Gottes auf das Flehen Manoahs darin besteht, zunächst wiederum nur seiner Frau zu erscheinen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass ihr Mann nicht bei ihr war, hat ihre eigene Botschaft. Doch Manoahs Frau geht in einer sehr guten Gesinnung mit den Schwächen ihres Mannes um und zeigt ihm trotzdem Achtung und Wertschätzung, auch dort, wo sie vorausgehen muss. Und sie hat ein biblisches Gottesbild, versteht die Botschaft der Opfer, kennt Brand- und Speisopfer, vertraut Gottes Offenbarung und kann die Zeiten richtig einordnen. Sie sagt: Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt, noch uns zu dieser Zeit dergleichen vernehmen lassen, wenn er uns töten will. Im Gegensatz zu Noah und seiner Frau, deren Name ja auch nicht genannt wird, ihr erinnert euch, lernt man von dieser namenlosen Frau in wenigen Versen doch recht viel kennen. Und vielleicht liegt ja auch eine verborgene Botschaft Gottes zwischen den Zeilen dahingehend, dass Manoah durch die einseitige Nennung seines Namens herausgefordert ist, seinen Platz als Haupt in Ehe und Familie in der Verantwortung vor Gott wahrzunehmen. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Vergleich mit Sarah und Abraham, Rebekka und Isaak, Hannah und Elkanah. Sarah und Abraham hatten etliche sehr konkrete Verheißungen, was den versprochenen Erben betraf. Und doch kam auf die Länge der Zeit ihr Vertrauen und ihr Glaube in Gottes Verheißungen ins Wanken. Und nur durch Gottes gnädiges Eingreifen wurde verhindert, dass aus ihrem eigenmächtigen Erzwingen der Verheißung eine einzige Katastrophe wurde. Auch Rebekka bekam, als sie Gott befragte, eine eindeutige persönliche Verheißung, dass sie und Isaak Zwillinge bekommen würden. Und doch wiederholt sich bei ihnen das Dilemma aus Unglauben, Misstrauen, Eigenmächtigkeit mit all den traurigen Begleiterscheinungen. Hannah leidet schrecklich, viele Jahre lang, permanent gequält von ihrer Widersacherin Penina und unverstanden von ihrem Mann Elkanah. Aber dann kommt der Moment, der ihr Leben verändert und ihr Herz zur Ruhe bringt. Sie weint sehr, sehr lange und sie fleht und sie tut ein Gelübde und sie schüttet ihre Seele vor Yahweh aus. Und dann sagt sie, wenn du willst, zu Gott, wenn du willst, wenn du wirst. Und von diesem Tag an wird aus der Bitteren eine Lobende, eine, deren Herz in Gott frohlockt. Hannah hatte die Bereitschaft, einen Nasir Gottes zu bekommen. Aber es gibt keine Bestätigung, dass Samuel ein Nasir wurde, auch wenn er ansonsten ein sehr, sehr vorbildlicher Mann war. Von Manoas Frau lesen wir eigentlich gar nichts Konkretes darüber, wie sie mit dieser Not der Unfruchtbarkeit umgegangen ist. Aber wir lesen auch nichts von Bitterkeit oder Anklagen. Doch dann vertraute Gott ihr einen Nasir an, was für sich selbst spricht. Und dann hat diese erstaunliche Geschichte auch eine eigene, sehr tröstliche und ermutigende Botschaft, besonders auch für vielleicht frustrierte Ehefrauen, deren Männer in einem geistlichen Tief stecken oder die vielleicht in ihrer geistlichen Reife hinterherhinken. Wie kann man in solch einer Situation eine gute Hilfe sein und dabei auf der Gratwanderung nicht rechts oder links vom Pferd fallen? Wie kann man die beiden Extreme, über die wir schon nachgedacht haben, eine falsche Passivität und eine aggressive Aktivität vermeiden? Wie können wir unsere Fähigkeiten als Ehefrauen oder als Frauen, Zwischentöne zu hören, atmosphärische Störungen zu spüren und Sand im Getriebe zu entdecken, hilfreich einsetzen? Wie können wir gute Freunde sein, wie Deborah es für ihre Mitmenschen war, nach dem Motto, ein guter Freund ist einer, der meine Fehler sieht und sie mir sagt, bevor der Feind sie entdeckt und für seine Zwecke ausnutzt. Aber er sagt es auch wie ein guter Freund, denn man kann mit der Wahrheit jemand verletzen oder erschlagen, oder auch heilen, auch wenn diese Version ebenfalls schmerzhaft sein kann. Treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt. Aber leider gibt es nicht mehr viele von solchen Freunden. Ich weiß nicht, wenn ihr das letzte Mal oder überhaupt mal erlebt habt, dass ein Bruder oder eine Schwester zu euch gekommen ist und gesagt hat, du, ich habe Sorge um dich, und ich möchte dich auf das und das hinweisen. Wann erlebt ihr das? Und ich finde das unendlich traurig und manchmal macht es mich auch ein bisschen zornig, dass wir gerade unter uns Christen so wenig gute Freunde sind, die ehrlich und offen miteinander umgehen und die dem anderen die Chance geben, seine Fehler zu erkennen und zu ändern. Ob er diese Chance nutzt, das liegt nicht in unserer Hand. Dafür gibt es leider gerade auch unter Christen sehr viel üble Nachrede hinter dem Rückenreden und Heuchelei. Eine gute Hilfe zu sein, das war auch für mich eine echte Herausforderung und eine schmerzliche Lektion am Anfang unserer Ehe. Als wir geheiratet haben, habe ich gedacht, eine gute Ehefrau korrigiert nie, schluckt alles, akzeptiert alles, sie hat keine eigenen Probleme und so weiter. Und das Schlimme dabei war, mein Mann dachte das auch, dass es so sein soll, zu der Zeit. Damals, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, war das so, unsere Eltern und die ältere Generation, die sprachen nicht über solche Sachen, nicht über Probleme. Gute Bücher waren auch noch ziemlich rar in der Zeit und so blieb mir nur die beste aller Alternativen und das gute alte Buch zu nehmen, und zu gucken, was Gott über dieses Thema sagt und wie Gott sich eine gute Ehefrau vorstellt. Denn wenn man immer nur schluckt und schluckt und schluckt, dann wird irgendwann der Vulkan explodieren und hinterlässt auch eine Menge an Zerstörung. Also das andere Extrem ist auch nicht hilfreich. Gut, dann habe ich nachgeguckt, was Gott sich vorstellt und habe mit der Zeit einige gute und hilfreiche Erkenntnisse gewonnen, zum Beispiel zu dem Thema Unterordnung. Und was ich dabei entdeckt habe, ist dieses. Eine gute geistliche Ehefrau kritisiert nicht, aber sie korrigiert wie ein guter Freund. Der beste Freund ihres Mannes zu werden, wird eines ihrer konkreten Lebensziele sein. Und sie stellt sich auch einigen kritischen Fragen. Zumindest ich mit meinem schrecklichen Charakter musste mich diesen Fragen stellen. Erstens, bin ich in der Beurteilung eines Problems mit Gott in Übereinstimmung? Ist das, was mich so stört, auch etwas, was Gott geändert haben möchte? Oder geht es nur um meinen Egoismus, meine Empfindlichkeit und meinen Stolz? Zweitens, bin ich die Richtige, um das Problem anzusprechen? Manche Sachen können nur wir als Ehefrauen ansprechen, weil nur wir sie wissen. Aber manchmal, zumindest in meiner Erfahrung, mahnt Gott uns auch, erst einmal nur in Gänsefüßchen zu beten. Drittens, habe ich die richtige Motivation, eben die eines Freundes? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss von mir bekennen, dass meine Motivation oft vermischt ist. Und das ist noch die bessere Version. Oft ist es auch eine schlechte Motivation da. Aber die Frage ist wichtig und hilfreich, was ist meine Motivation? Viertens, zeige ich Disziplin und Weisheit, um eine gute Zeit für ein schwieriges Gespräch abzuwarten? Wenn unser Mann nach einem harten Arbeitstag müde und abgekämpft zur Tür hereinkommt, ist ganz sicher keine gute Zeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er zu einem schwierigen Gespräch bereit sein wird, ist relativ gering. Eine gute Zeit abwarten. Fünftens, beachte ich die Wahrheit des Zitates, der Ton macht die Musik. Oftmals beurteilen wir Frauen die Dinge richtig. Wir sehen manche wichtige Details. Wir hören die Zwischentöne. Wir erspüren Disharmonien. Wir erleben Intuitionen. Aber der Ton und die Art, in der wir die Probleme ansprechen, oder ich muss sagen, in der ich die Probleme oft angesprochen habe, war dermaßen ätzend, anklagend, kontraproduktiv, dass die Botschaft nicht ankommt. Dass der andere vielleicht sagen muss, dein Verhalten redet so laut, dass ich deine Worte nicht hören kann. Und wir brauchen göttliche Bestätigung und Legitimation, dass der Herr auf unserer Seite ist in dieser Sache. Wir brauchen Weisheit von oben, die richtige Motivation, Disziplin und einen sanften Geist, der vor Gott so sehr köstlich ist, um wirklich eine gute Hilfe und Korrektur zu sein, eben wie ein guter Freund, ehrlich und liebevoll. Das 13. Kapitel wiederum im Buch Richter endet, wie kann es anders sein, mit der Erfüllung der göttlichen Verheißung. Der Sohn wird geboren, die kleine Sonne genannt, gesegnet von dem, der die Verheißung gab. Aber offensichtlich haben auch in Manoas Innerem Gottes Licht und Wärme ihre Wirkung getan, unterstützt durch das vorbildliche und gewinnende Verhalten seiner Frau. Denn mit Erstaunen bemerkt man ab dem 14. Kapitel eine deutliche Veränderung Manoas und eine bewegende und beeindruckende Einigkeit der Eheleute. 14, Vers 3 bis 10. Simson geht zu seinem Vater mit der Bitte, seinen Part als Verantwortlicher wahrzunehmen. Das zeigt Respekt und Vertrauen. Und sein Vater wird aktiv und geht mit. Es geht um die Suche einer Frau. Aber dann wird in den 20 Versen dieses Kapitels 7-mal betont, sein Vater und seine Mutter. Eine gute Reihenfolge und eine nachahmenswerte Einheit und Einmütigkeit. Bewirkt durch einen Vater, der trotz aller Schwachheit zu Gott fleht, einer Mutter, die in einer geistlichen Gesinnung lebt und Gott vertraut, vor allem aber durch den Gott, dem man immer und unter allen Umständen vertrauen kann. 7-mal in 20 Versen, sein Vater und seine Mutter. Und es wäre schön, wenn das bei uns auch so wäre, dass wir in unserer Ehe ein gutes Team sind. Schließlich nach langen Irrwegen des Sohnes, Simson, sind am Ende Vater und Sohn wieder vereint. Und sie gingen hinaus und begruben ihn zwischen Eschtaol und, da habe ich ein Wort verloren, im Grabe seines Vaters Manoah. Zitat zum Ende. Was wir über Gott denken, beeinflusst unser Vertrauen. Es ist ausschlaggebend dafür, wie viel Ehre wir ihm geben. Ein paar Fragen zu Manoahs Frau. Wie gehst du damit um, wenn sich dein Mann, ein Familienmitglied oder sonst ein dir Nahestehender in einer geistlichen Krise oder in einem geistlich schwachen Zustand befindet? Wie bewertest du deine Bereitschaft, eine gute geistliche Hilfe zu sein? Welche biblischen Tugenden hältst du dabei für unabdingbar? Und bist du sicher, dass du ein biblisches Gottesbild hast? Wir gehen weiter zu Esther. Von Bitterkeit zum Glücksstern. Es ist das Jahr 486 vor Christus, die Zeit des glanzvollen persischen Reiches unter der Herrschaft Ahasverus. Für Experten in Geschichte unter dem Namen Xerxes, Sohn des Darius des Ersten, bekannt. Beim Lesen dieses faszinierenden Buches könnte man sich fast in die Welt von Tausend und einer Nacht versetzt fühlen. In dieser fremden, farbigen, orientalischen Kultur. Aber andererseits begegnen uns auch so vertraute Probleme und Verhaltensweisen der Herausforderungen, wie wir sie aus unserem eigenen Leben kennen, die also offensichtlich weder kulturbedingt noch zeitgebunden sind. In den ersten Versen wird berichtet, dass Ahasverus seit 3 Jahren im Amt war, als er ein bombastisches Fest gab. Es wird einem fast schwindelig, wenn man die Beschreibung dieses grenzenlosen Reichtums, dieser üppigen Gelage und all dieser Superlative liest. Es betrifft ein riesiges Reich von Indien bis Äthiopien, bestehend aus 127 Landschaften. Fürsten, mächtige Vornehme und Fürsten der Landschaften sind geladen. Es geht um die Präsentation des herrlichen Reichtums des Königreiches und um die glänzende Pracht seiner Größe. Diese Zur Schaustellung von Macht und Reichtum dauert 180 Tage, ein halbes Jahr lang. Wer hat eigentlich Zeit, ein halbes Jahr ein Fest zu feiern? Doch eins scheint zu allen Zeiten gleich gewesen zu sein. Es gab auch damals schon die Zweiklassengesellschaft. Für die Normalsterblichen der Burg Susan gab es zwar auch ein Fest, aber nur eine Woche lang. Dann gab es auch noch die entsprechende feminine Variante, ein Galadinner der Königin Vasti für die Frauen. In Esther 1, Vers 10 lesen wir dann, am 7. Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, und diese Erklärung zeigt sich als ziemlich aufschlussreich. Ahasverus schwamm in Reichtum und Macht. Er war Herrscher über ein riesiges Reich. Er hatte eine Frau, die für ihre Schönheit berühmt war. Und doch scheint es so, dass er eine Woche Alkohol trinken musste, um ein wenig fröhlich zu sein. Das Problem gab es also damals auch schon. Unter dem Einfluss des Alkohols wird auch etwas vom Charakter dieses Mannes deutlich. Er wollte ihre Schönheit zeigen. Und damit wird ein weiteres Problem deutlich, das auch heute noch immer aktuell ist. Hier ist ein Mann, der seine Frau als Dekoration benutzt, um sein Ego aufzupolieren, um Eindruck zu schinden, um mit ihrer Schönheit zu protzen. Und hier ist eine Frau, Königin Vasti, die das nicht mehr mit sich machen lässt, die sich verweigert, die rebelliert, die auf ihrem Recht auf Selbstbestimmung besteht, selbst in dem Wissen, dass sie dafür einen hohen Preis zahlen könnte, dass es Konsequenzen haben wird. Der König hat befohlen, aber Königin Vashti hat nicht gehorcht. Wir haben hier schon darüber nachgedacht, dass seit der Katastrophe im Garten Eden viele Männer sich vor einer liebevollen, fürsorglichen Ausübung ihrer von Gott gegebenen Autorität drücken und Frauen oft auf eine ungute Art die Herrschaft an sich reißen oder meinen, sie notgedrungen aufnehmen zu müssen. Hier ist wiederum eine klassische Demonstration dieser Tatsache. In ihrem Egoismus und ihrem Verletztsein schaukeln sie sich gegenseitig hoch und das Unheil nimmt seinen Lauf. Bei Ahasverus meldet sich der gekränkte Stolz und es wird eine weitere Charakterschwäche deutlich. Er, der König, entscheidet nicht, was mit seiner Frau gemacht wird. Er beruft sich auf Traditionen, fragt die Gesetzeskundigen, lässt andere erscheinen, entscheiden. Was für ein erbärmlicher Herrscher, der nichtmals weiß, wie er mit seiner eigenen Frau umgehen soll. Und dann folgt eine sehr interessante Diskussion und Argumentation. Für die, die eine Bibel mithaben, könntet ihr eben mitlesen in Esther 1, Vers 16. Da sprach einer der Fürsten zu dem König: Nicht an dem König allein hat sich die Königin Vashti vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Landschaften des Königs Ahasverus wohnen. Denn das Verhalten der Königin wird zu allen Frauen kommen, sodass ihre Männer verächtlich sein werden in ihren Augen, indem sie sagen werden, der König Ahasverus befahl und die Königin Vashti kam nicht. Und an diesem Tag schon werden die Fürstinnen von Persien und Medien, welche das Verhalten der Königin erfahren haben, davon reden zu allen Fürsten des Königs und es wird Verachtung und Zorn genug geben. Auch das kennen wir zu Genüge. Männer, die ihre Frauen oder Frauen im Allgemeinen durch ihren Egoismus und ihre Lieblosigkeit verletzen und enttäuschen und Frauen, die daraufhin rebellieren und auf ihrem Recht bestehen, und Verachtung und Zorn genug. Das Urteil wird gefällt, hart und schonungslos. Vashti wird in die Verbannung geschickt. Und dadurch, meint der König, kann er erreichen, dass alle Frauen ihren Männern Ehre geben, vom Größten bis zum Kleinen. Kann das so funktionieren? Kann so Respekt entstehen, Achtung, Wertschätzung? Ist das die Lösung? Kann man per Befehl Respekt, Wertschätzung und Achtung erzwingen, einfordern? Ahasverus gab auf Anraten seiner Weisen diesen Befehl und ließ seine Untertanen dann mit der Unmöglichkeit der Ausführung allein. Auch wir haben einen Herrscher, haben Anordnungen dieses Herrschers, die Autorität und Unterordnung betreffend. Doch welch ein Unterschied! Er lässt uns damit nicht im Regen stehen. Er selbst hat ein wunderbares Vorbild gegeben. Und er gibt uns alles, was wir zur Ausführung seiner weisen und aus Liebe geborenen Anweisungen brauchen. Er ist ein gerechter Herrscher, der sich um das Wohlergehen seiner Untertanen kümmert. Ganz anders als Ahasverus. Als der schlimmste Zorn verraucht ist, meldet sich bei ihm ein Gefühl schmerzlichen Verlustes. Er vermisst seine Frau und mit einiger Distanz erscheint ihr Unrecht auch in einem etwas anderen Licht. Seine Knechte sinnen auf Abhilfe. Auch das kennen wir, ich zumindest. Zuerst ist man zu nachlässig und zu nachsichtig und dann wird es einem doch zu bunt und man haut einmal richtig auf den Tisch. Und dann tut einem diese Überreaktion später auch wieder leid und man fühlt sich wiederum schuldig. Kennt ihr das auch? Doch bei Ahasverus war das schnell vergessen. Jede Menge schöner junger Frauen sollten herbeigeschafft werden, weil hier ein Mächtiger wieder ein neues Spielzeug braucht. Auch darin haben sich die Zeiten nicht viel verändert. Und auch vielsagend und aufschlussreich, dass es für die Auswahl nur zwei Bedingungen gab. Es musste eine Jungfrau sein, und zwar eine schöne. Und das Wort gefiel dem König und er tat also. Wieder das Lustprinzip. keine Frage nach den Gefühlen und den Wünschen, dem Wohl der jungen Frauen, die hier mit der größten Selbstverständlichkeit zur Ware degradiert werden. Dann gibt es plötzlich einen Szenenwechsel. Ein Mann namens Mordecai kommt ins Spiel. Er ist jüdischer Herkunft, einer von denen, die aus ihrem Heimatland verschleppt wurden, und Hadassah oder Esther, je nachdem in welcher Sprache, die er als Pflegetochter angenommen oder adoptiert hatte. Hadassah bedeutet Myrte, ein immergrüner Baum oder Strauch, dessen weiß blühenden Zweige oft als Brautschmuck verwendet wurden. Und Esther heißt übersetzt Stern oder Glücksstern. Esther ist eine von denen, die aufgegriffen werden, und von einem Tag auf den anderen wird wiederum ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Schlimm genug, dass die Erinnerung an die Vergangenheit schmerzhaft war. Der Tod der Eltern, das Verschlepptwerden aus ihrem Heimatland. Und jetzt ist die Zukunft wieder plötzlich bedrohlich und ungewiss. Sie hat bei Mordecai eine sehr gute Erziehung genossen. Und während Mordecai Tag für Tag voller Qual, Anspannung und Unruhe die weitere Entwicklung verfolgt, kommt für Esther die Stunde der Wahrheit. Sie wird zum König gerufen. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abigails des Oheims Mordecais, welche er als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zu dem König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was Hegai, der königliche Kämmerer, sagte. Wieder diese gute Haltung, diese gute Gesinnung. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. Und wieder zeigt sich ihr guter Charakter. Sie ist bescheiden und demütig, wie es sich auch im Weiteren zeigt. Aber dann gibt es eine überraschende Entwicklung. Sie besitzt neben einer auffallenden äußeren Schönheit auch eine innere Schönheit, die letzten Endes mehr Gewicht hat. Ahasverus merkt, dass Esther anders ist als die Frauen, die er bisher gewohnt war. Sie wird von ihm als Person wahrgenommen. Sie bewirkt echte Gefühle bei ihm. Und sie fordert ihn auf eine gute Art heraus. Doch es scheint so, als bliebe Esthers Leben und Position unsicher, denn nach wie vor werden junge Frauen zusammengebracht. Vielleicht für alle Fälle. Esther ist jetzt zwar Königin, Frau des mächtigsten Herrschers der damaligen Zeit, aber das hat sie nicht hochmütig oder selbstherrlich gemacht. Sie akzeptiert nach wie vor von Gott eingesetzte Autoritäten. Esther tat, was Mordecai sagte, wie zu der Zeit, als sie bei ihm erzogen wurde, und zeigt dadurch eine positive Loyalität. Dann wird Mordecai Zeuge eines Mordanschlags auf den König Ahasverus. Er kann durch seinen Einsatz den Mord verhindern und die Schuldigen werden bestraft. Im weiteren Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass Ahasverus sich zum Negativen entwickelt. Nachdem er den machthungrigen, skrupellosen und charakterlosen Haman zum zweiten Mann im Staat befördert hat, feiert er mit ihm seine Feten, anstatt sich um sein Volk zu kümmern. Und dann erweist sich dieser Haman, der zweite Mann im Staat, als ein ganz übler Geselle. Er fordert, dass, wenn er erscheint, sich alle vor ihm auf die Erde beugen müssen. Aber Mordecai möchte nicht einem Haman die Ehre geben, die Gott gebührt, und er weigert sich, diesem Befehl nachzukommen. Und das gibt Probleme. Und irgendwann ist er durch das nervige Nachfragen, warum er das macht, so genervt, dass er doch sagt, dass er ein Jude ist. Mordecai hat sich verletzbar gemacht, denn Haman, als er das mitkriegt, entwickelt einen glühenden Hass. Sein Hass ist grenzenlos und er will nicht nur Mordecai, sondern das ganze Volk der Juden vernichten. Und Ahasverus? Es ist ihm vollkommen gleichgültig, was mit seinen Untertanen passiert. Mit einer lässigen Handbewegung gibt er ein ganzes Volk, übrigens seine besten, fleißigsten und zuverlässigsten Leute, der Vernichtung und dem Völkermord preis, obwohl keine begründete Anklage vorliegt. Die Eilboten ziehen aus um diesen grausamen Befehl im ganzen Land zu verbreiten. Und dann steht da, und der König und Haman saßen und tranken, aber die Stadt Susan war in Bestürzung. Und als Mordecai alles erfuhr, was geschehen war, da zerreißt er seine Kleider und legt Sacktuch an und erhebt ein lautes und bitterliches Geschrei. Mordecai lässt Esther mitteilen, geh zu dem König hinein und bitte für dich und für unser Volk. Und Esther gibt ihm Rückmeldung und sagt, weißt du nicht, dass wenn man vor dem König erscheint, ohne gerufen worden zu sein, dass man dann sterben muss, dass man getötet wird? Und ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr zu ihm gerufen worden. Und dann gibt Mordecai eine inhaltsschwere Antwort. Esthers Reaktion ist ja eigentlich nur zu verständlich. Sie hat Angst um ihr Leben. Wenn sie dem Befehl, und da steht, dass Mordecai ihr gebot, zu dem König zu gehen, wenn sie diesem Befehl gehorchte, konnte es sein, dass es ihr Leben kostet. Sie hat Angst um ihr Leben. Sie sagt mit anderen Worten, du verlangst etwas Menschenunmögliches von mir. Du verlangst, dass ich mein Leben aufs Spiel setze. Und dann kommt die Antwort Mordecais. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gekommen bist. Er hätte auch fragen können, Esther, wem gehört deine größte Loyalität? Und er macht Esther bewusst, wenn du dich vor deiner Verantwortung drückst, wirst du persönlich die Verantwortung dafür tragen müssen, die Konsequenzen. Aber Gott kommt dadurch nicht in Verlegenheit. Er hat Mittel und Wege, seine Pläne durchzuführen, mit oder ohne dich. Und hier ist eine eindrückliche Lektion in Bezug auf die scheinbare Unvereinbarkeit von menschlicher Verantwortung und göttlicher Souveränität. Esther hat eine Verantwortung, aber Gott in seiner Souveränität kommt nicht in Verlegenheit, wenn wir versagen. Und Esther? Bei Esther tut sich etwas Erstaunliches. Sie hatte zwar in vielen Bereichen einen vorbildlichen Charakter, aber sie war auch, wie viele von uns, manchmal ängstlich, unsicher und von Menschenfurcht geprägt. Doch hier ist wieder eine Sternstunde, Esther, der Glücksstern, eine Stunde der Entscheidung. Esther steht vor weitreichenden Entscheidungen und sie ist mit schwerwiegenden Fragen konfrontiert. Wem gehört meine Loyalität, meine Treue? Wird Menschenfurcht oder Gottesfurcht den Ausschlag geben? Wird mein Glaube, mein Vertrauen diese Feuerprobe bestehen? Bin ich bereit, mein Leben zu wagen für Gott und sein Volk? Esther entscheidet sich für die Flucht nach vorn, für den Sprung in die Arme Gottes. Gleichsam den Schritt aus dem sicheren Boot auf die tanzenden Wellen. Und dabei muss aus dem theoretischen Wissen, Gott ist da, er ist neben mir, auch wenn ich ihn nicht sehe, eine existenzielle Erfahrung werden. Schließlich hängt ihr eigenes Leben und das ihres ganzen Volkes davon ab. Und wieder zeigt sich diese seltsame Kombination von menschlicher Verantwortung und göttlicher Souveränität. Esther lehnt sich nicht in ihren Thronsessel zurück nach dem Motto, ich kann eh nichts machen, Gott wird das schon regeln. Sie tut, was sie tun kann, mit ganzem Herzen, ganzem Einsatz und ganzem Verstand. Und den ganzen Rest überlässt sie Gott. Gemäß dem viel zitierten Satz, beten und arbeiten, als ob es von uns abhinge und dabei wissen, dass alles von Gott abhängt. Und sie lässt Mordecai bestellen, geh hin, versammel alle Juden, die sich in Susan befinden, und fastet meinethalben und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang. Und alsdann, und ich werde ebenso fasten mit meinen Mägden, und dann will ich zum König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz ist, und komme ich um, so komme ich um. Eine mutige Esther. Sie war so vorbildlich und so beeindruckend, dass sie sagen konnte, ich und meine Mägde fasten. Sie hatte eine so gute Beziehung, dass sie wusste, die machen mit. Auch das finde ich erstaunlich. Und ihre Loyalität Gott und seinem Volk gegenüber ist ansteckend. Alle machen mit. Esther hat eine Entscheidung getroffen und sie gibt dem König der Könige die größere Ehre. Ich werde Gott mehr gehorchen als den Menschen, auch wenn es meinen Tod bedeutet. Ich werde tun, was ich tun kann, auch wenn es menschlich unvernünftig scheint. Und man fragt sich, was aus der furchtsamen Esther geworden ist. Das große Fasten beginnt 3 Tage lang. Und es geschah am 3. Tag, da kleidete Esther sich königlich und trat in den inneren Hof, in das Haus des Königs, dem Hause des Königs gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Und dann kommt der entscheidende Augenblick, der über Tod und Leben entscheiden wird. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gnade in seinen Augen. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Und Esther nahte herzu und rührte die Spitze an. Und der König fragt sie, was ist dir, Esther, was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches und es soll dir gewährt werden. Und dann ist es auch erstaunlich, wie Esther an der Herausforderung wächst und in eine persönliche Beziehung immer mehr auch zu Gott hineinwächst. Nicht mehr nur zu tun, was ihr Vater ihr gesagt hat, was bis dahin ja auch positiv und richtig war, aber sie gewinnt ein Leben aus erster Hand, ein Leben mit Gott. Und sie schafft es, der Aufforderung im Neuen Testament, die sie ja noch nicht kannte, aber trotzdem zu folgen, seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Sie lädt den König und Haman zu einem Mahl ein und das gefällt ihnen gut und dann möchte der König wissen, was sie für ein Begehr hat. Und klug und weise, wie Gott ihr das schenkt in diesem Moment, antwortet sie nicht, sondern sagt, komm morgen noch einmal zu dem Mahl und dann will ich sagen. An Gott glauben und mit ihm leben, ihm vertrauen, heißt nicht, den Verstand abzugeben. Benedikt Peters, ist er bekannt von vielen? Autor von vielen, wird von Büchern. Der war vor seiner Bekehrung in Indien unterwegs, um irgendwie sein Heil zu finden. Und dann mussten sie zu seinem berühmten Guru, wollte er hin. Und da stand, als er reinkam in den Vorraum, ein Schild, Verstand und Schuhe an der Garderobe abgeben. Aber der Glaube an Gott ist nicht so, Verstand abgeben, sondern den Verstand heiligen lassen. Der Fürst unter den Predigern Spurgeon gab den guten und bewährten Rat, Glauben heißt, Gott zum größten Faktor in meinen Berechnungen machen und dann nach gesundem Menschenverstand handeln. Das tut Esther hier. Sie kleidet sich königlich, sie macht ein Mahl und sie hat die Souveränität, auch strategisch zu denken. Und dann kommt jetzt der zweite Besuch. Und das Interessante ist, in der Zwischenzeit hat Haman einen Galgen gebaut und unter der Mithilfe und Bestätigung seiner Frau und seiner Leute hat er beschlossen, dass Mordecai am nächsten Tag als erster seines Volkes sterben soll und an diesem Galgen hängen soll. Haman muss, als er nach Hause kommt, seine Frau auch holen lassen. Keine Ahnung, warum die nicht da war. Der Plan ist fertig. Der Galgen steht. Mordecai soll am nächsten Tag sterben. Und dann fragt man sich, und wo ist Gott in diesem ganzen Drama? Warum tritt er nicht in Erscheinung? Wo war er, als Esthers Eltern starben? Und warum sah er anscheinend tatenlos zu, als die Perser in Jerusalem einfielen und die Leute wegschleppten? Warum griff er nicht ein, als Esther in die Hände der Häscher geriet? Warum verhinderte er nicht, dass sie zum König gerufen wurde? Wo war er, als der Galgen errichtet wurde, während sich Ahasverus betrank? Warum greift er hier nicht ein? Warum zeigt er sich nicht? Was geschieht mit unserem Vertrauen in diesen dunklen Zeiten? Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben vor solchen Fragen bewahrt und vor solchen Zweifeln verschont geblieben seid. Aber ich kenne solche zweifelnden Fragen, dieses Gefühl, dass Gott diese Erde und sich selbst und uns sich selbst überlassen zu haben scheint. Dass man auf Hilfe wartet, aber sich allein gelassen fühlt. Dass man Reaktionen von Gott erwartet, aber anscheinend passiert nichts. Im Buch Esther ist Gott ein verborgener Gott. Ich denke, ihr alle wisst, dass das Buch Esther ein ganz außergewöhnliches Buch in der Bibel ist. Das einzige Buch der Bibel, wo Gott nie erwähnt wird, nicht ein einziges Mal. Gott ist ein verborgener Gott in diesem Buch. Und für manche von uns ist er ebenfalls ein verborgener Gott und wir haben an dieser Problematik mächtig zu kauen. Und dann wächst bei uns diese Sehnsucht, dass der verborgene Gott ein sichtbarer Gott wird, dass er deutlicher redet, dass er hörbarer antwortet und dass er sich fühlbarer offenbart. Eine Herausforderung und ein Härtetest für unser Vertrauen ihm gegenüber. Doch dann hebt sich der Vorhang ein wenig und gestattet einen Blick hinter die Kulissen. In jener Nacht floh dem König der Schlaf und er befahl, das Gedächtnisbuch der Chroniken zu bringen. Der verborgene Gott. 2 Vers 7. Wer hat Esther so wunderschön erschaffen? Wer hat ihr diese Schönheit geschenkt? Auch wenn sie ihr zunächst zur Gefahr wurde, hatte Gott alle Fäden in der Hand. 2 Vers 9. Das Mädchen gefiel ihm und erlangte Gunst vor ihm. Ein Geschenk des verborgenen Gottes. 2 Vers 15. Und Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen. War das ihr Verdienst? 2 Vers 17. Und der König gewann Esther lieb. Eine absolute Ausnahme für ein Ahasveros. Wer hat das bewirkt? 2 Vers 21. Mordekai, haben wir eben gelesen, konnte eine Verschwörung aufdecken und so den Mord an Ahasveros verhindern, was ihm später das Leben retten wird. 3 Vers 8. Der erbitterte Feind der Juden, Haman, macht in seiner Hassrede unbeabsichtigt Komplimente, die Juden betreffend. Denkt an Bileam, der fluchen sollte und was Schönes sagt. Und Haman sagt als Begründung, dass man die Juden sterben muss, da ist ein Volk, abgesondert von allen Völkern, deine Gesetze halten sie nicht. Und alles, was er sagt, ist eigentlich, er sagt es, um ein Argument zu haben, sie zu vernichten, aber es ist eigentlich etwas sehr Schönes. Versteht ihr, was ich meine? Sechs Vers 1 und 3. In jener Nacht floh dem König der Schlaf und er befahl, dass das Gedächtnisbuch gebracht wird. Gott kümmert sich darum zu seiner Zeit, dass Gerechtigkeit passiert. Und nachdem durch die Schlaflosigkeit des Königs jetzt Mordekai Ehre und Anerkennung bekommt dafür, dass er dem König das Leben gerettet hat, bis dahin gab es überhaupt keine Reaktion dafür, kein Dankeschön, nichts. Und der König erstaunlicherweise wirklich auch mal dankbar ist und das zu schätzen weiß und überlegt, wie kann ich meine Dankbarkeit zeigen, steht, welch ein Zufall, Haman vor der Tür, um zu bewirken, dass Mordekai an diesen Galgen kommt und das Leben Mordekais ist gerettet. Ein verborgener Gott, der so deutlich doch wirkt. 7 Vers 9, unerwartete Schützenhilfe. Habona, einer von den Kämmerern des Königs, stellt sich auf die Seite Esthers und Mordekais und sagt, ach übrigens, da steht ein Galgen in Hamans Garten, an dem Mordekai sterben soll. Und wer da stirbt, ist dann Haman. Und Mordecai ist gerettet. Ein verborgener Gott. Gott, der Verborgene, kümmert sich. 9, Vers 11 und 12, ein veränderter Ahasverus. Und man denkt an den Vers, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Und in Kapitel 9, Vers 22 und 30 sieht man Strahlen aus der Ewigkeit. Friede und Freude kehrt ein bei den Juden. Mordecai bekommt späte Ehre und Anerkennung, denn Esther hat dem König Ahasverus erzählt, was er ihr bedeutet. Eine mutige Esther, die zu dem steht, was ihr wichtig ist. Und eine Frage an uns, was bedeuten wir unseren Ehemännern, unseren Kindern, unseren Mitgeschwistern, unseren Freunden? Mordecai bedeutete Esther sehr viel. Lange Zeit als Kind, als Tochter. Und jetzt kämpfen sie einen gemeinsamen Kampf. Auch Esther hat sich verändert. Am Anfang tat sie, was Mordecai ihr sagte, was er ihr befahl, so wie sie es gewohnt war. Aber im Laufe ihres Lebens, auch durch die Anforderungen, lernt sie sich auf ein gesundes Maß zu lösen und immer mehr in die Abhängigkeit von Gott hineinzuwachsen. Sie übernimmt Verantwortung, trifft Entscheidungen. Und was ich total schön finde, am Ende, in Kapitel 9, da ist aus diesen beiden, die erst in einer Verbindung von Tochter und Vater gestanden haben, mit der Abhängigkeit der Tochter, dem Gehorsam, wird am Ende ein ganz tolles Team. Da steht, und die Königin, 9, Vers 29, und die Königin Esther, die Tochter Abigails und Mordecai, der Jude, schrieben mit allem Nachdruck, um diesen zweiten Brief über die Purim festzusetzen. Also die haben angeordnet, es gibt von jetzt an immer an diesem Tag, wo wir befreit worden sind, ein Fest, wo man den Armen Geschenke schickt und sich gegenseitig Freude macht und jubelt und freut. Also als die Tage, an welchen die Juden Ruhe erlangt hatten vor ihren Feinden und als den Monate, wo sich ihnen Kummer in Freude und Trauer in einen Festtag verwandelt hatte, dass sie denselben feiern sollten als Tage des Gastmahls und der Freude, wo man einander Schenke sendet. Und das wurde jetzt die Anordnung, sie sollten das feiern regelmäßig. Und dann diese tolle Teamarbeit von Esther und Mordecai. Und die Königin Esther, die Tochter Abigails und Mordecai der Jude, schrieben mit allem Nachdruck, um diesen zweiten Brief über die Purim festzusetzen. Und er, Mordecai, sandte Briefe an alle Juden, er übernimmt die nicht so schöne, mühsame Arbeit, die Briefe zu schreiben und zu schreiben zu lassen, verschicken, um diese Purimtage festzusetzen. So wie Mordecai der Jude und die Königin Esther es ihnen festgesetzt hatten und wie sie es für sich selbst und ihre Nachkommen festgesetzt hatten. Und der Befehl Esthers setzte diese Purim-Angelegenheit fest und er wurde in ein Buch geschrieben. Esther in ihrer Position als Königin stand ja jetzt rein menschlich gesprochen über Mordecai. Sie war die Königin. Und was sie als Königin tun muss, tut sie. Aber ich finde das so schön, wie die beiden sich ergänzen und gemeinsam als Team für den Herrn arbeiten in dieser Situation. Und ich fände das sehr schön, wenn wir alle das auch lernen, da wo Gott uns hingestellt hat, im Team ihn zu ehren. Esther bekam in Mordecai einen neuen Vater, eine neue Familie. Und auch wir gehören zu den Privilegierten, die den besten aller Väter zum Vater haben. Sie bekam einen neuen Namen. Aus Bitterkeit wurde Glücksstern, Stern, Glücksstern. Und das wurde sie für ein ganzes Volk. Und auch wir sollen werden wie leuchtende Sterne an Gottes Himmel. Es gibt diesen schönen Vers. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. In Daniel 12, Vers 3. Das Zitat zum Abschluss von Esther. Die einzige Möglichkeit, wirklich Freiheit und Frieden zu erleben, ist, die Zügel abzugeben, alle Kontrolle Gott zu überlassen und zu glauben, dass wir ihm alles anvertrauen können, was uns betrifft. Ein paar Fragen zu Esther. Wir haben über Esthers Schwächen gesprochen und wie konnte sie die überwinden? Sind dir deine eigenen Schwachpunkte und Gefährdungen bewusst? Wie empfindest du Gottes Gegenwart für dich persönlich? Ist er ein ferner Gott, ein verborgener Gott oder einer, der neben dir steht? Und wie sieht es mit deinem Vertrauen aus, wenn du Gottes Wege nicht mehr verstehst? Ich danke euch sehr, dass ihr so geduldig zugehört habt und hoffe, dass wir ein bisschen lernen von dem verborgenen Gott, der trotzdem alles in der Hand hat und bei dem wir zur Ruhe kommen dürfen.